Ist mir fast ein bisschen niedrig, aber kriegen wir hin. Ihr Lieben, ich will heute mit euch über ein Identitätswunder sprechen. Dafür wollen wir erstmal kurz angucken, was ist denn Identität? Worüber sprechen wir da? Und dann komme ich zu dem Wunder, was es da gibt. Also wenn wir von Identität reden, dann ist das vom Wortsinn her etwas, wo es um die Echtheit einer Person oder Sache geht. Ja, man könnte auch sagen, es geht um die völlige Übereinstimmung mit dem, was die Person ist oder als was sie bezeichnet wird. Psychologisch würde man Identität wie folgt erklären: Es ist die als selbst erlebte innere Einheit einer Person. Ja? Es ist die als selbst erlebte innere Einheit einer Person. Identität ist also zunächst einmal eine Selbstbeschreibung von dem, was einen persönlich ausmacht. Gleichzeitig knüpft sie oftmals an die Identität anderer an, wodurch sich dann Einzelne einer bestimmten Gruppe zugehörig fühlen. Meine Identität ist also psychologisch das, was ich als zu mir zugehörig empfinde, was stimmig ist mit dem, was ich über mich selbst denke und fühle. Aber Identität wird uns auch von außen zugesprochen. Wenn wir andere Menschen wahrnehmen, dann ist das allererste Identitätsmerkmal, was uns sofort irgendwie kommt, das Geschlecht. Ja, habe ich es mit einer Frau oder einem Mann zu tun? Und wenn ein Baby geboren wird, dann ist das das Erste, was man fragt. Ist es ein Mädchen oder ein Junge? Ja, dabei ist das bei so einem Baby eigentlich völlig egal. Ja, dem Baby ist es auch egal. Das Baby weiß noch gar nicht, ob es ein Mädchen oder ein Junge ist. Aber wir finden das schon mal ganz wichtig. Ist es ein Mädchen oder ein Junge? Und diese Identität als Mädchen oder Junge, beziehungsweise später dann als Frau oder Mann, die habe ich, ob ich will oder nicht. Und die wird mir eigentlich auch mehrmals am Tag bewusst. Nämlich immer, wenn ich aufs Klo gehe, stelle ich ganz genau fest, ich bin eine Frau oder ich bin ein Mann. Ja, da kann es eigentlich, was die Geschlechtsidentität angeht, gar kein Vertun geben. Ja, das habe ich mehrmals am Tag, weiß ich, ich bin eine Frau. Und andere wissen, dass sie ein Mann sind. Wir legen also schon bei der Geburt von außen fest, wer der oder diejenige ist. Wir geben Identität als Mädchen oder Junge. Wie ich dann aber später mein Frausein oder mein Mannsein lebe, das entscheide ich, wenn ich älter werde, ganz individuell. Ja, ich bin eine Frau, wie ich mein Frausein lebe, das ist Teil meiner Identität, aber das entscheide ich dann, wie das Frausein für mich aussieht. Und für jemand anders sieht das Frausein ganz anders aus. Ein Stück weit entscheidet das aber natürlich auch die Gesellschaft, wie ich mein Frausein oder Mannsein leben kann, in dem, was die Gesellschaft mir an Rechten und Möglichkeiten zubilligt, ob Männer und Frauen die gleichen Chancen haben oder nicht. Aber das Geschlecht an sich, dass ich eine Frau oder ein Mann bin, das ist biologisch fast immer festgelegt. Es kann natürlich sein, dass so ein Mensch im Laufe seines Lebens nicht mit der Identität, die ihm zugesprochen wurde als Mann oder Frau, zufrieden ist oder sich damit tatsächlich nicht identifizieren kann. Und wenn man mit dieser Identifikation als Frau oder Mann nicht übereinstimmt, dann kommt es zu einer Identitätsstörung. Also, wir halten mal fest, Geschlecht ist das erste Identitätsmerkmal, das jemand hat, und das ist das erste, was wir wahrnehmen, wenn wir jemanden angucken. Zu meiner Identität gehört auch das genetische Erbe. Ja? Das heißt, man hat ja das Aussehen von seinen Eltern geerbt und auch das wird bei der Geburt gleich vermerkt. Ja? Ach, guck mal, ganz die Mama. Ja? Oder, oh, die sieht ja genau aus wie ihr Vater. Na, da kann man dann nur hoffen, dass sich das noch gibt. Also mein Aussehen, meine Ähnlichkeit mit meinen Eltern, das gibt mir auch Identität, ob ich das will oder nicht. Genauso habe ich Stärken und Schwächen von meinen Eltern geerbt, wieder Teile meiner Identität. Ich bin die, die gut Sprachen lernen kann, aber in Mathematik Schwierigkeiten hat. Ich bin die, die nicht so super praktisch veranlagt ist, aber dafür leidlich singen kann. Alles Dinge, die ich von meinen Eltern geerbt habe. Meine Identität als Kind meiner Eltern gibt mir aber auch gewisse Rechte. Weil ich die Tochter von Hilde und Jürgen Ranisch bin, bin ich auch die Erbin von ihrem Vermögen. Das ist bei meinen Eltern jetzt nicht so riesig, aber ich bekomme mindestens den gesetzlich festgelegten Pflichtteil von dem, was meine Eltern eines Tages hinterlassen werden. Um den zu bekommen, muss ich meine Identität als Tochter nachweisen. Erst dann habe ich das Recht zu erben. Wie weise ich diese Identität nach? Da gibt es zum Beispiel eine Geburtsurkunde, auf der bescheinigt ist, wer meine Eltern sind. Und dann brauche ich noch meinen Pass, der mit einem Foto zeigt, dass ich wirklich Silke Ranisch-Lilienthal bin, die am 27.11.64 in Lünen als Silke Ranisch geboren wurde. Wenn die Polizei meine Identität überprüft, dann guckt sie sich auch meinen Pass an. Und wenn Sie mich bei zukünftigen Identifikationen ganz sicher wiederfinden wollen, dann nehmen Sie einen Fingerabdruck von mir oder eine DNA-Probe. Mein Fingerabdruck und meine DNA sind einzigartig. Darüber kann man mich sofort identifizieren, zu 99,99%. Über das Passfoto ist das nicht immer so leicht. Was für die Identität auf jeden Fall auch wichtig ist, ist der Name. Der wird ja auch gleich bei der Geburt erfragt. Und wie heißt das Kleine denn nun? Ne? In der Bibel haben die Menschen oft einen Namen, der etwas über ihren Charakter aussagt. Oder sie bekommen einen neuen Namen, der etwas über ihren zukünftigen Charakter aussagen soll. Petrus heißt eigentlich Simon, das bedeutet von Gott erhört. Er wurde dann aber von Jesus in Petrus umgetauft, weil Jesus vorhersah, dass Simon wie ein sicherer Fels sein würde, auf dem die Gemeinde gebaut werden kann. Simon, von Gott erhört, wird Petrus der Fels. Zu meiner Identität gehören dann auch noch mein Temperament und meine Persönlichkeit. Bin ich eher ruhig oder quirlig, friedfertig oder aufbrausend? Wie sehr bin ich offen für Neues? Wie gewissenhaft? Wie verträglich? All diese Dinge gehören dazu. Und zu Temperament und Persönlichkeit kommen dann noch die prägenden Erfahrungen, die ich gemacht habe, positive oder negative. Meine Geschichte gehört also auch zu meiner Identität. Alles, was mich ausmacht, was mich zu mir macht, was mich auch einzigartig macht, das ist meine Identität. Auch über unseren Beruf und unsere Aufgaben bekommen wir ebenfalls Identität. Ich bin Gärtner, Maurer, Krankenschwester, Ingenieur, Lehrer etc. Da unsere Arbeit viele Stunden am Tag einnimmt, neigen wir dazu, uns zu sehr die Identität dort zu holen. Wie viel Identität hast du noch, wenn du deinen Job verlierst oder ihn aus Krankheitsgründen nicht mehr machen kannst? Viele von uns setzen ihre Identität mit dem gleich, was sie leisten können. Eine Prägung, die wahrscheinlich aus dem Elternhaus kommt und sicher auch aus unserer Gesellschaft. Aber der Beruf ist zumindest eine Identität, die ich mir relativ frei aussuchen kann und die ich auch wieder wechseln kann. Ja, wenn ich merke, es passt nicht mehr, kann ich eine neue Identität annehmen. Und ein weiterer Aspekt meiner Identität, und der ist wirklich ganz frei wählbar, der liegt in meiner Gruppenzugehörigkeit, die ich wähle. Ich gehöre zu den St. Pauli-Fans, ich gehöre zur Gruppe der HSV-Fans, ich gehöre zur Gruppe der Leute, die sich gar nicht für Fußball interessieren, oder ich bin Raucher oder Nichtraucher, Popmusik- oder Metal-Fan. All diese Dinge, das kann ich ganz frei wählen und dort Identität annehmen. Es gibt unendlich viele Gruppen, zu denen ich mich dazugehörig fühlen kann oder nicht. Und je mehr ich mit den Werten einer Gruppe übereinstimme, desto mehr Identität habe ich über die Gruppenzugehörigkeit. Wie gesagt, zum Glück kann auch diese Identität wechseln. Und wenn man merkt, dass man sich mit einer Gruppe nicht mehr so identifiziert, kann man sie verlassen und sich einer anderen Gruppe anschließen. Zusammengefasst gehört zu meiner Identität also mindestens mein Geschlecht, mein genetisches Erbe, Aussehen, Talente, Stärken, mein Name, meine Geschichte, also meine Erfahrungen, mein Temperament, meine Persönlichkeit, mein Beruf und meine Gruppenzugehörigkeiten. obwohl ich schon ziemlich lange Jesus nachfolge, wird mir erst in letzter Zeit ganz langsam klar, dass der wichtigste Teil meiner Identität der ist, dass ich Christin bin. Versteht mich nicht falsch, natürlich identifiziere ich mich schon seit Jahren als Christin, ja? Aber wenn ihr mal ganz ehrlich überlegt, ist es das Erste und Wichtigste, was ihr über euch sagt, wenn ihr gefragt werdet, wer ihr seid? Ja, wenn jemand kommt und sagt, Mensch, wer bist du? Was machst du? Ja, dann sagst du erstmal deinen Namen und dann sagst du vielleicht deinen Beruf oder keine Ahnung. Ja, also ich sag das jedenfalls. Und ich sag nicht als Erstes, ich bin Jesus-Nachfolgerin. Ja, das ist nicht das, was ich ganz oben hinstelle. Also bist du wirklich zuallererst mal Christ und dann erst Silke oder Jan, Frau oder Mann, Sekretärin oder Koch. Ich bin noch nicht so weit, mich wirklich hauptsächlich und am allerwichtigsten als Christin zu identifizieren und alles andere mehr oder weniger als unwichtig abzutun. Ich glaube, ich brauche noch ein bisschen Zeit, bis das wirklich ganz tief in mein Herz gerutscht ist, aber ich arbeite jetzt dran, weil es mir bewusst geworden ist. Merke ich so, ja, das muss viel mehr noch in mir Raum nehmen, dieses Hauptidentität Christin, Jesus-Nachfolgerin, wie immer ich es nennen will, dass das das Eigentliche ist, was mich ausmacht und alles andere nachrangig ist. Ja, alles andere ist nachrangig. Denn wenn man Christ wird, dann passiert unendlich viel mehr mit der Identität, als wenn ich einfach nur beschließe, Polizist zu werden oder Werder Bremen-Fan. Wenn ich Christ werde, bekomme ich tatsächlich eine komplett neue Identität. Die Bibel nennt es, aus dem Geist neu geboren werden. Und was das heißt, steht im Johannesevangelium im 3. Kapitel. Ich lese mal ab Vers 1. Unter den Pharisäern gab es einen Mann namens Nikodemus. Er war ein Mitglied des Hohen Rates. Eines Nachts kam er zu Jesus. Rabbi, sagte er, wir wissen, dass Gott dich als Lehrer zu uns gesandt hat, denn niemand kann die Wunder tun, die du vollbringst, wenn Gott sich nicht zu ihm stellt. Darauf erwiderte Jesus, ich versichere dir, Nikodemus, wer nicht neu geboren wird, kann Gottes Reich nicht sehen und erleben. Verständnislos fragte der Pharisäer, wie kann jemand neu geboren werden, wenn er schon alt ist? Er kann doch nicht wieder in den Mutterleib zurück und noch einmal auf die Welt kommen. Ich versichere dir, entgegnete Jesus, nur wer durch Wasser und durch Gottes Geist neu geboren wird, kann in Gottes Reich kommen. Ein Mensch kann immer nur menschliches Leben hervorbringen, wer aber durch Gottes Geist geboren wird, bekommt neues Leben. Wundere dich deshalb nicht, was ich dir gesagt habe, ihr müsst neu geboren werden. Wenn ich durch den Geist neu geboren werde, habe ich plötzlich neue Eltern. Gott Vater im Himmel ist mein Vater und der Heilige Geist ist meine Mutter und Jesus ist mein Bruder. Genau wie meine irdischen Eltern bin ich meinen himmlischen Eltern ähnlich und werde ihnen auch im Laufe des Lebens immer ähnlicher. Und ich habe plötzlich das Erbrecht. In Römer 8, Vers 14 lesen wir, alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, Abba, Vater. Ja, der Geist selbst bezeugt es in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben Christus. Wenn ich neu aus dem Geist geboren bin, bekomme ich neue Talente und Stärken, die mich ausmachen, indem ich zum Beispiel Geistesgaben bekomme. Ich kann jetzt vielleicht in Sprachen sprechen, die ich nie gelernt habe. Ich kann die Geister unterscheiden, prophezeien, was auch immer. Ich bekomme auch eine neue Berufung und einen neuen Beruf. Ich bin jetzt Apostel oder Lehrer, Evangelist oder Hirte oder Prophet. Vielleicht bekomme ich von Gott sogar auch einen neuen Namen, so wie Simon, der zu Petrus wurde. Habt ihr Gott schon mal nach eurem neuen Namen gefragt? Wisst ihr, wie Gott euch nennt? Wäre ja mal spannend rauszufinden. Auf jeden Fall haben wir alle einen neuen Nachnamen, weil der Name Gottes jetzt auf uns gelegt ist. Das lesen wir im 4. Mose 6, in Vers 27, aber ich lese schon ab Vers 24. Da wird Aaron gesagt, wie er segnen soll. Und da steht, der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Und jetzt kommt Vers 27. So sollen sie meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Es ist also ein guter Grund, in den Gottesdienst zu kommen, weil wir jedes Mal, wenn wir den Segen hören und er uns zugesprochen wird, wir uns wieder dessen versichern und uns neu bewusst wird, dass wir Gottes Namen tragen, dass wir seine Kinder sind und seine Erben. Wenn wir sagen, dass wir Christen sind, dann haben wir den Titel oder Beinamen von Jesus übernommen. Aus Jeshua HaMashiach wird im Lateinischen Jesus der Christus, der Gesalbte. Wenn wir uns Christen nennen, dann nennen wir uns auch die Gesalbten. Wir sind die Gesalbten. Ja? Im 1. Johannes 2, Vers 20 und 27 steht, doch ihr habt die Salbung von dem, der heilig ist und habt alle das Wissen. Und die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand belehre, sondern wie euch seine Salbung alles lehrt, so ist's wahr. Mein Name ist also Silke, weil ich noch nicht weiß, wie Gott mich nennt. Vielleicht habe ich noch einen anderen Namen. Im Moment muss ich mal noch bei Silke bleiben. Ich heiße Silke Gesalbte. Ja, das ist mein Name. Wenn wir den Opfertod von Jesus für uns annehmen, dann schreibt Gott auch unsere Geschichte neu mit uns. Er heilt uns von alten Verletzungen und gibt uns eine neue Sicht auf alte Sachen, zum Beispiel in einem Sozo. Unser Temperament wird sich verändern, wenn Gott es für nötig hält, ebenso wie unsere Persönlichkeit. Wir werden ein ganz neuer Mensch. In Epheser 4, 23 und 24 lesen wir, erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Der wichtigste Punkt im Identitätswandel oder Wunder wird in den beiden Versen schon angedeutet. Bevor wir Jesus als unseren Herrn annahmen, waren wir Sünder. Wir waren für Gott tot. Jetzt sind wir Gerechte und keine Sünder mehr und leben. Es hat ein kompletter Identitätswechsel stattgefunden von Sünder zu Gerechtem. Als Gerechte können wir noch sündigen, aber es ist nicht mehr unsere Identität. Es ist nicht mehr das, was uns ausmacht oder was wir als zu uns gehörig empfinden oder was stimmig ist mit dem, was wir über uns selbst denken und fühlen. Denn Gott denkt das nicht mehr über uns. Für ihn sind wir zurück ins Leben gekommen und wir sind nun seine Töchter und Söhne, die Gerechten. Wenn wir Jesus Tod am Kreuz annehmen, dann hat ein Herrschaftswechsel stattgefunden. Nicht mehr ich bin Herr über mein Leben, nicht mehr ich sitze auf dem Thron, sondern Gott ist mein Herr und er sitzt auf dem Thron. Es hat aber auch ein Identitätswechsel stattgefunden. Alles Böse, Gemeine, Lieblose und Niederträchtige, das wir jemals gedacht, gesagt oder getan haben, wird am Kreuz auf Jesus gelegt und ihm angerechnet. Er wird zum Sünder oder zum Sündenbock, auf dem alles liegt. Er, der vor Gott Vater vollkommen gerecht war, weil er das Gesetz zu 100% erfüllt hat, er lädt alle unsere Schuld auf sich und gibt uns seine Gerechtigkeit dafür. Das heißt, all unser Schlechtes ist am Kreuz auf Jesus und all sein Gutes, seine vollkommene Gerechtigkeit, ist jetzt bei uns. Alles Gute von Jesus, inklusive dem Erbrecht auf all das Vermögen seines himmlischen Vaters, bekommen wir, sind wir. Wir werden zu Gottes geliebtem Kind und Jesus wird am Kreuz zu dem Sünder, der wir vorher waren. Ich will euch zum Schluss noch eine Bibelstelle vorlesen, die unterstreicht, was passiert, wenn jemand gerecht gesprochen wird. Bei Matthäus lesen wir im 3. Kapitel in den Versen 13 bis 17 von Jesus' Taufe Folgendes. Zu der Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, dass er sich von ihm taufen ließe. Aber Johannes wehrte ihm und sprach, ich bedarf dessen, dass ich von dir getauft werde, und du kommst zu mir? Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, lass es jetzt zu, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da ließ er es ihm zu. Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. Und siehe, eine Stimme aus dem Himmel sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Jesus muss getauft werden, damit das Gesetz erfüllt wird und damit er gerecht gesprochen werden kann. Jesus lässt sich taufen, weil der Vater es so will. Und erst als er das getan hat, öffnet sich der Himmel und Gott sagt, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Da wird sozusagen öffentlich Jesus auch die Identität zugesprochen. Du bist der Sohn Gottes, an dir habe ich Wohlgefallen. Und erst danach fängt Jesus Auftrag richtig an. Erst dann geht er los und erzählt vom Himmelreich und so weiter. Jesus ist der Sohn Gottes, an dem der Vater Wohlgefallen hat. Am Kreuz nimmt Jesus unsere Sünde auf sich und der Himmel verfinstert sich. Gott ist fern von ihm. Jesus sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gott ist fern, weil Jesus unsere Sünde trägt. Im Bösen kann Gott nicht sein. Aber wir bekommen die Gerechtigkeit von Jesus. Der Vorhang zerreißt und wir können direkt vor den Vater kommen. Der Himmel über uns ist jetzt offen. Und Gott spricht zu dir und zu mir, du bist mein lieber Sohn, meine liebe Tochter, an dir habe ich Wohlgefallen. Gott hat Wohlgefallen an uns. Und zwar das ganze Wohlgefallen, das er an Jesus hat, das hat er jetzt an uns. Also alles Gute, was ihr über Jesus wisst. Ja, er ist vollkommen gerecht, vollkommen gut. Er ist der Retter, er ist allmächtig, er ist wunderbar. Alles, was wir über Jesus an Gutem wissen, das sieht Gott auch in uns. Ja? Wir sind gerecht vor ihm. Und der Himmel über uns ist offen. Denn wir sind keine Sünder mehr, sondern Gerechte. Halleluja! Ja? Amen! Das ist die Botschaft. Wir sind keine Sünder mehr, wir sind Gerechte. Es hat ein Identitätswunder stattgefunden. Und das ist einfach klasse. Und dafür werden wir Gott jetzt loben und preisen.